Meine Damen, meine Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Ich sehe Ihre Anzahl ein klein wenig mit Erschrecken, aber ich weiß natürlich nicht genau, warum Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen noch nicht hier sind. Wir werden es, ich denke, erfahren. Heute ist die zweite Vorlesung zu dem Thema Einführung in das Studium und ich würde mich gerne heute mit Ihnen ein bisschen über Arbeitstechniken unterhalten. Aber vorab nochmal ein bisschen Organisatorisches. Wir wollen ja auf jeden Fall vermeiden, dass das in ein Chaos läuft hier. Ein klein bisschen hatten wir das ja schon. Dann noch kurz über Veranstaltungstypen sprechen, also insbesondere über den Typ Vorlesung und den Typ Übung, Lernstile, Lerntypen, Lernpersönlichkeiten sind so Begriffe aus der pädagogischen Psychologie. Wollen wir mal kurz streifen, aber insbesondere wollen wir uns das praktisch anschauen und last not least ein bisschen über das Zeitmanagement. Ich glaube, in Zeitnot werden Sie alle ein bisschen an der einen oder anderen Stelle kommen oder schon gekommen sein und wollen mal schauen. Und dann wollen wir das natürlich rund zusammenfassen. Bevor wir jetzt weitergehen, gibt es von Ihnen denn andere Themenwünsche, ergänzende Themenwünsche? Nicht? Das war kurz und knapp, nein? Prima. Ja, dann habe ich mir diese Folie eigentlich schon gespart und erledigt. Ja, nochmal zur Erinnerung, das ist Ihr erstes Semester. Da sehen Sie viele Begriffe, Vorlesungen und Übungen, vor allen Dingen Vorlesungen und Übungen, Grundlagen der Programmierung in HWR, in Hardware 2, in Datenstrukturen. Und für all diese Veranstaltungen müssen Sie entsprechend zu Hause auch arbeiten, sollen Sie arbeiten. Wünscht man sich, dass Sie zu Hause arbeiten. Und darüber wollen wir eigentlich sprechen. Die einzige Veranstaltung, die hier ein bisschen ausbricht, ist Einführung in das Studium. Da steht nämlich nicht V plus Ü, sondern V plus M. Und darüber möchte ich jetzt auch kurz nochmal mit Ihnen sprechen. Das ist unser Thema. Es geht um diese Veranstaltung, wo das Mentoring auftaucht. So, und nochmal ganz klar, am besten zum Mitdenken jetzt. Diese Veranstaltung hat im ganzen Semester eine Handvoll Vorlesungen. Nicht mehr, nicht jede Woche. Ja? Und da ging es letztes Mal um die Einführung, heute um Arbeitstechniken. Dann nächstes Mal ein bisschen um Geschichte, da tauchen wir hier zu mehreren Leuten auf. Georg Schnittger wird was erzählen zur Geschichte der Theorie. Uwe Brinkschulte oder Lars Hedrich zur Geschichte der Hardware. Ich ein bisschen was zur Geschichte der Software, des Software Engineerings, des Glaubens, dass Programmieren nicht eine Kunst ist. Programmieren ist nach wie vor eine Kunst. Sie haben das vielleicht schon erfahren. Und dann gehen wir weiter mit ein bisschen Einordnung in das Wissenschaft oder Einordnung der Informatik in die Wissenschaft. Und last not least, wie geht's weiter? Genau diese 5 Themen werden wir ansprechen und nicht mehr. Zum Termin sage ich gleich noch was. Aber diese Veranstaltung wird ergänzt durch die 5 Peer-Mentoring-Sitzungen. Und da ist eine Pflichtteilnahme. Am Ende dieser Veranstaltung steht also keine Prüfung, sondern nur die Prüfung, ob Sie an 4, so jetzt mit dem Tischler, mit der Tischlerhand, 4 Veranstaltungen teilgenommen haben. Haben Sie das? Kriegen Sie diese 2 Credit Points und können die auf Ihrem Konto verbuchen. Das Wichtige ist, in diesen Veranstaltungen bestimmen Sie eigentlich den Takt. Das heißt, Sie mit Ihren Problemen oder mit Ihren Herausforderungen bestimmen, was genau besprochen wird. Ja? Und das können so auch so Themen sein, ich komme einfach nicht mehr klar mit meiner Zeit oder ich verstehe nichts mehr. Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt das Studium schmeißen? Was wollen die von mir? Bis hin zur Prüfungsvorbereitung. Kurz und gut, alles, was Sie beschäftigt im Studium oder bedrückt, können Sie da in diesen Sitzungen äußern. Und deshalb sind es auch kleine Sitzungen und deshalb haben wir auch 5 Gruppen. Zu den Terminen nochmal. Diese 5 Vorlesungen, wir sind heute bei der 2. Die nächste ist in 14 Tagen und dann 3 Wochen später noch eine und dann wieder 3 Wochen später. Dann haben Sie zwischendurch frei, zumindest von dieser Vorlesung. Wichtiger, und da gab es das kleine Durcheinander, das Kleingruppen-Mentoring. Und da gibt es 5 Gruppen, also 5 Termine und 5 Gruppen. Okay, und da gibt es eine Montagsgruppe von 10 bis 12. Da ist jetzt der nächste Termin, der 29.04. ist ja schon abgelaufen. Der nächste Termin ist der 9.05. Okay. Und es gibt eine zweite Montagsgruppe von 13 bis 15 Uhr. Es gibt eine Dienstagsgruppe von 12 bis 14 Uhr und 2 Donnerstagsgruppen jeweils von 14 bis 16 Uhr. Die haben sich letztes Mal hier herausgestellt, als sie sich eingetragen haben. Leider war in dieser Liste nicht gefragt oder von Ihnen angefragt Ihre E-Mail-Adresse. Ja? Das heißt, die Mentoren konnten sich nicht direkt an Sie wenden. Und ich habe heute die Listen, so wie sie uns vorliegen, hier nochmal mitgebracht. Ich würde sie jetzt gerne herumgeben. Reichen Sie sie herum. Gucken Sie, ob Sie drinstehen in dieser Liste. Gucken Sie vielleicht, ob ein Bekannter, ein Kommilitone drinsteht. Korrigieren Sie die und ergänzen Sie die bitte mit Ihrer E-Mail-Adresse. Die geben wir nur an Ihre Tutoren weiter. Das kann eine ganz private Adresse sein, muss nicht die Uni-E-Mail-Adresse sein, je nachdem, wie Sie das eingerichtet haben. Und die werden Sie nochmal ansprechen und einladen und auf jeden Fall aufmerksam machen auf den Termin. Wir wissen, dass das schwierig ist, oder wir erleben, dass das schwierig ist, wenn man nicht jede Woche da sein muss. Aber ich denke, so sollte es dann klappen. Also ich gebe die Liste jetzt hier mal rum und dann schauen Sie, ob Sie da in der richtigen Reihenfolge sind. Gut, das sind also wirklich alles Kleingruppen. Wenn Sie jetzt nicht in dieser Liste sind, dürfen Sie sich auch gerne an irgendeiner Liste unten noch nachtragen. Das ist auch kein Problem. Das ist alles erlaubt. Wer von Ihnen war denn jetzt schon in einem Mentoring? 3. Ja, es ist prima, ja. Okay. Sehen Sie mal. Also die letzte Freitagsgruppe ist eigentlich die Montagsgruppe, ne? Okay. Für Sie ist aber auch nicht Hopfen und Malz verloren. Also, die Tutoren werden nächste Woche auch das Thema, das ursprünglich für letzte Woche geplant war, nochmal ansprechen. Sie haben im Ganzen haben jetzt einen Fehlversuch. Zur Not werden wir nochmal ein Nachsitzen organisieren. Also Ihnen wird es nicht schaden, ja, weil so ein klein bisschen, sagen wir mal, Last oder Schuld nehmen wir auch auf uns, dass das nicht optimal organisiert war. Okay, also gehen Sie da bitte hin. Leichter, schneller können Sie Credit Points nicht verdienen. Und ich bin sicher, es wird Ihnen auch helfen. Nochmal eins, wir haben ja hier ein Universitätsinformationssystem, das HIS. HIS ist die Firma, Hochschulinformationssystems oder Systeme heißt die Firma. Und dann LSF, ja, Lernen, Studium, Forschung oder so ähnlich, dafür soll das, glaube ich, stehen. Da finden Sie die Veranstaltungen und da waren die Termine auch eingetragen. Leider nicht als verbundene Veranstaltung, sondern in zwei Gruppen. Also suchen Sie im LSF Einführung in das Studium, dann finden Sie diese Termine. Suchen Sie im LSF Kleingruppenmentoring, finden Sie diese Termine. Ja? Also die sind schon veröffentlicht worden, letztes Mal auch spätestens am Donnerstag nach der Vorlesung, aber möglicherweise haben Sie es nicht gefunden. Also kein Kopf ab, machen wir ja sonst immer, sondern schauen Sie nach, dass Sie in Ihre Kleingruppen kommen und dieses Mentoring wahrnehmen. Gibt es zu den Terminen noch irgendwelche Fragen? Gibt es denn bei Ihnen die Möglichkeit, irgendwie diese Informationen an Ihre Kommilitonen weiterzugeben? Versprechen Sie mir das. Ja, es wäre natürlich schon schick für die, wenn die das sehen würden. Ich meine, die Vorlesungen können Sie ja sehen, sage ich gleich noch mal was zu, aber das sind die Termine. Okay. Und die Mentoren waren schon ein bisschen frustriert, dass sie zum Teil alleine da saßen. Okay. So, wo finden Sie jetzt diese Vorlesung und auch die anderen Vorlesungen? Ja, ich hoffe, Sie haben sich da schon ein bisschen eingependelt, aber der zentrale Anlaufpunkt ist das E-Lecture-Portal der Universität und das heißt einfach e-lecture.sd, SD steht für Studium Digitale, .uni-frankfurt.de. Und da sehen Sie dann erst diese Seite weiß, dann gehen Sie auf den Fachbereich 12, Einführung in das Studium und da werden Sie dann auch diese Veranstaltung finden und können sie nochmal anschauen. Was man da sonst noch mitmachen kann, mit diesen Aufzeichnungen, außer sich berieseln zu lassen, außer vielleicht das dem Freund, der Freundin oder dem Freund mal zu zeigen, besprechen wir gleich. Es soll Ihnen nämlich auch helfen, diese Veranstaltungen aktiv nachzubereiten. Und um was es da geht, würde ich Ihnen gerne heute erzählen. Okay. Gibt es zur Organisation jetzt, zu Credit Points, noch irgendwelche Fragen? So klar bin ich eigentlich nie, dass es keine Fragen mehr gäbe. Okay, gut. Also wie ich Ihnen in Ihrer Übersicht schon gezeigt habe, haben Sie jetzt am Anfang Ihres Studiums nur zwei wesentliche Veranstaltungstypen, nämlich Vorlesungen und Übungen. Später kommt da mehr dazu. Da kommen Seminare dazu, da kommen Praktika dazu. Und so weiter. Wir wollen uns heute aber mal fokussieren auf Vorlesung und Übung. Und was ist die Rolle der Vorlesung? Na, die Vorlesung gibt einen Gesamtüberblick über die Themen dieser Veranstaltung. In der Regel hochkomprimiert. Das müssen Sie wissen. Das ist anders als in der Schule, sondern so komprimiert, dass der Stoff in die 2 Stunden reinpasst. Aber natürlich auch umgekehrt, der Stoff ist so ausgewählt, dass er reinpasst. Ja? Aber es ist hochkomprimierter Stoff und es verlangt von Ihnen, dass Sie sehr, sehr konzentriert zuhören. Das haben Sie sicherlich schon erlebt, dass da Ihre Konzentration so auch schon mal nachlässt. Nein. Okay, sehr gut. Das wissen wir. Es ist aber auch gedacht, diese Vorlesung, um Sie zu motivieren. Das heißt, einen Überblick über das jeweilige Fach zu geben und Sie anzustacheln, sage ich mal, zu motivieren halt, das zu machen. Und da kommt jetzt ein entscheidender Moment. Und das können wir auch gerne mal ausrechnen. Nehmen wir mal eine Veranstaltung 2+1. Zum Beispiel die vom Herrn Meyer. Ja? Zwei Vorlesungsstunden macht er, eine Stunde Übung. Ich glaube, alle 14 Tage dann die Übung, ne? Okay. Also 2 plus 1. Und dafür gibt es 5 Credit Points. Okay? Also 5 ECTS, ECTS, also European Credit Points Transfer System, dafür steht das. Okay? 5 Credit Points gibt es dafür. Und es gibt für Credit Points genau eine Einheit, wie Credit Points berechnet werden sollen. Okay? Und diese Einheit sind Arbeitsstunde, Workload. Ja? Und zwar ein ECTS-Punkt sind 30 Stunden Workload für Sie, für einen normalen Studierenden. Jetzt multiplizieren Sie das, das kriegt jeder hin, sind 150 Stunden Arbeit, damit Sie diese 5 Credit Points kriegen. Das ist also das Soll, die Zielgröße. So, jetzt verteilen Sie die 150 Stunden auf 13, 14 Vorlesungswochen. Okay, geht es Klick? Sollte Klick sein. Das heißt, es ist mehr als 10 Stunden pro Woche für diese klitzekleine Vorlesung. Können die jetzt alle nicht rechnen, die Idioten, die sich das ausgedacht haben? Ich habe es mir ja nicht ausgedacht. Nein, die können schon rechnen, weil sie rechnen eben die Semesterferien nicht als Ferien, sondern als vorlesungsfreie Zeit. Ja? Darum ist dann von Ihnen eben auch Planung verlangt. Schauen Sie, Sie können nicht für jede Veranstaltung aus dem Plan, den Sie da haben, mehr als 10 Stunden pro Woche aufwenden, dann wenden Sie 70 Stunden auf. Ich meine, können Sie, dürfen Sie, halten Sie aber vermutlich nicht durch. Ja? Und das ist die Rechnung. Das ist genau die offizielle Rechnung und das müssen Sie eben auch wissen und berücksichtigen. Ja? Okay. Das heißt, das ist sollte Ihr Workload sein, wenn Sie jetzt alle bei allen Veranstaltungen die erste Prüfungsmöglichkeit wahrnehmen, dann kommen Sie fast systematisch in ein Chaos. Sie müssen also Ihre Gesamtarbeitszeit verteilen. Und das ist am Anfang des Studiums schwer. Später ist das natürlich einfacher, weil dann gibt es auch nicht mehr so viele Klausuren, dann gibt es viele mündliche Prüfungen. Die mündlichen Prüfungen machen Sie nach Vereinbarung mit Ihrem Professor. Also es ist überhaupt kein Problem, dann so etwas in die vorlesungsfreie Zeit zu verlegen, die Vorbereitung. Aber jetzt am Anfang knuddelt sich alles und wird für Sie unübersichtlich und schwer zu handhaben. Gut, und dabei möchten wir Sie unterstützen, dass es nicht zu heftig wird und es machbar ist. Also Informatikerinnen oder Informatiker können Sie definitiv werden, auch mit dieser scheinbar hohen Last. Jetzt zum Inhalt. Ich glaube, in allen Veranstaltungen bekommen Sie ein Skript oder haben Zugriff auf ein Skript. Ja? Das ist, sagen wir mal, so etwas wie ein Mini-Lehrbuch. Auf jeden Fall stellt es den Stoff systematisch dar. In der Regel nach der Fachsystematik, die der Kollege ausgewählt hat für diese Veranstaltung. So ein Skript ist für Sie eine ganz wichtige Unterlage. Denn in der Regel wird Ihnen jeder Kollege sagen, alles, was geprüft wird, steht auch im Skript. Diesen Spruch haben Sie bestimmt schon gehört. Also keine Angst, alles steht im Skript. Vorlesung plus Skript, sind Sie damit im grünen Bereich? Dann und nur dann, wenn Sie die Vorlesung aktiv nachbereiten. Und das ist von Ihnen gefordert. Sie können ja auch sich das hier anschauen. Das heißt, 3 Stunden Präsenzzeit, streng genommen ja nur 2 Stunden, denn es sind ja nur 45 Minuten, ja? Und mehr als 10 Stunden sollen Sie rechnen. Da steckt ja mehr als der Faktor 3 drin. Also müssen Sie 7 Stunden zu Hause arbeiten. Das ist die Rechnung. So. Und diese 7 Stunden sollen Sie nicht nur dafür verbringen, die Übungsaufgaben zu machen, sondern aktiv eine Vorlesung nachbereiten. Diesen hochkomprimierten Stoff, das, was man Ihnen so vor die Füße, vors Maul, jetzt im lutherschen Sinne, nicht bös, geworfen hat, das zu verdauen. Durch eigene Arbeit. Und da gibt es jetzt höchst unterschiedliche Methoden und über diese Methoden wollen wir gleich auch ein bisschen sprechen. Vor allen Dingen sind das auch individuelle Methoden. Da gibt es nicht eine Lösung für jeden und jede, sondern Sie müssen jetzt am Anfang des Studiums Ihre Methode, Ihre optimale Methode finden. Und das ist teilweise schwierig. Gut. Es gibt aber jetzt Möglichkeiten. Also im Programmieren 1, nächstes Semester, werden Sie dann wieder erleben, dass es zu jeder Veranstaltung, dann zu jeder Vorlesung, dann 8 Fragen gibt. Ja, das sind meistens 4 einfache Faktenfragen, so Multiple-Choice-Antworten, können Sie ankreuzen und dann haben Sie das Gefühl, habe ich das schon mal getickt. Und es gibt 4 zusätzliche kleine Transferaufgaben, wo Sie Ihre Kenntnisse anwenden sollen. Okay, aber das kostet nicht viel Zeit, das kostet Ihnen maximal, wenn Sie alles richtig haben, 1/4 Stunde. Und was ich als Feedback bekommen habe von den Studierenden, das wurde sehr, sehr gerne genommen, weil es Ihnen einfach ein Gefühl gibt, habe ich das getickt oder habe ich es nicht getickt? Oder wenn er von objektorientierter Programmierung sprach, weiß ich jetzt wirklich die 5 Kerneigenschaften oder weiß ich sie nicht? Oder bringe ich da was durcheinander? Ja? Also so kleine Sachen. Das können Sie aber auch sehr, sehr gut in einer Lerngruppe machen. Und in einer Lerngruppe sieht das einfach so aus, man setzt sich hin, jeder schreibt 2 Fragen auf, ja, zu der Vorlesung, die ja in der Woche war oder in der letzten Woche war, was er sich so behalten hat. Und dann diskutieren Sie über die Fragen, lassen die anderen beantworten und schauen, stellen vielleicht fest, dass irgendwelche Sachen von dem einen so verstanden wurden, von der anderen so verstanden wurden, ist ja gut. Kann ja auch beides richtig sein. Schauen Sie danach. Und genau dafür ist das Skript dann da. Genau dafür ist es da. Und da ist es auch schnell zu finden. Oder nehmen Sie die E-Lecture her. Schauen Sie nochmal her. Sie kommen ja über die Indexmarken sehr, sehr schnell dahin. Kommen Sie über die Indexmarken, schauen Sie nach, was hat der Prof denn dazu erzählt? Hat er doch was zugesagt? Was hat er denn eigentlich gesagt in seiner hochkomprimierten, vielleicht noch ein bisschen akademisch verbrämten Form, obwohl wir das ja in der Informatik nicht so stark haben. Nachhören, zuhören, sich aktiv damit auseinandersetzen. Das ist das, was wir von Ihnen erwarten, wo wir Ihnen dabei helfen wollen, das zu erlernen. So funktioniert Studieren. Von diesen 1,5 Stunden Zuhören hat noch niemand auf der Welt den Stoff komplett begriffen. Niemand. Und wenn Sie das Gefühl haben, am Ende der Vorlesung, Sie wissen jetzt alles, dann stimmt es in der Regel nicht. Machen Sie mal sich den Spaß in der Lerngruppe. Wer hat denn übrigens eine Lerngruppe gefunden? Wer sagt, okay, ich bin in einer Lerngruppe mit meinen Kommilitonen? Sie sitzen da so hübsch zusammen, wäre doch eine schöne Lerngruppe. Sind Sie auch. Schon immer. Sie sitzen auch so hübsch zusammen, sind Sie eine Lerngruppe? Okay. Sie da hinten sitzen auch zusammen. Sind Sie eine Lerngruppe? Okay. Es ist kein Zwang, das sage ich jetzt, es ist auch kein Besserwissen, so jetzt vom Katheder herab, das muss man so machen. Aber es gibt viele gute Gründe, das werden Ihnen auch die erfahrenen Studierenden, die Mentoren sagen, Man kommt einfacher, schneller durchs Studium, wenn man sich in einer Lerngruppe organisiert. Und das fängt an bei den Kleinigkeiten, selbst die Woche so ein bisschen zu planen. Da ist nämlich dann ein Lerngruppentermin, ja. Und dann gilt es ja, den eigenen kleinen Schweinehund zu überwinden, den wir alle haben. Und dann geht man halt hin. Also ich spüre das persönlich immer ganz stark beim Joggen gehen. Da bin ich halt in einer Laufgruppe und ein Kollege, donnerstags ruft er meistens an, weil wir meistens sonntags laufen gehen, ruft er nicht an, schreibt eine E-Mail und da ist man immer stark und dann sagt man, ja, ich komme, mach mit, gerne, ich freue mich schon drauf. Ja. Sonntags morgens alleine sähe das dann anders aus. Da bleibt man vielleicht doch am Frühstückstisch sitzen und sagt, ah ja, muss ja nicht heute Morgen, kann ja heute Abend laufen. Und es ist doch alles menschlich, Leute, das ist doch genauso. Ja. Aber hat man sich verabredet, geht man auch hin, in aller Regel. Also so ein klein bisschen sich selber zwingen. Das braucht übrigens auch wieder nicht jeder. Andere machen das anders, auf welche Art auch immer. Aber das sind so die positiven Wirkungen. Und das ist auch die Möglichkeit, sich zum Beispiel mal gegenseitig zu befragen über die Sachen, über die Vorlesung. Auch zu schimpfen über uns. Auch das ist ja in Ordnung. Das ist voll in Ordnung. Und das dann gemeinsam möglichst konsolidiert kommunizieren. Denn dann über dem Feedback können wir auch was verändern. Und wollen wir auch was verändern. Okay? Also, aber es gibt in der Informatik noch ein weiterer wichtiger Grund, warum Sie lernen müssen, im Team zu arbeiten. Das werden Sie dann in den Praktika erleben und das werden Sie erst recht später im Berufsfeld erleben. Sie müssen als Informatikerin oder Informatiker im Team arbeiten können. Es ist keine Einzelaufgabe, mit der Sie durch die Welt kommen. Größere, ein bisschen größere Softwareprojekte sind immer Teamprojekte. Und je früher Sie lernen, was für komische andere Typen es so gibt in der Informatik und auch außerhalb der Informatik, wie die sich verhalten, wie die gestrickt sind, wie man damit umgehen kann, umso besser. Und zwar vollkommen egal, ob Sie nachher Teammember sind oder ob Sie Chefin oder Chef sind. Diese anderen Menschen müssen Sie kennenlernen und keine Angst vor den anderen Menschen haben. Naja, Menschen sind Raubtiere, das stimmt schon. Aber das ist gut. Also das ist ein wichtiger Grund. Und Sie werden das schon im Praktikum dann testen müssen. Da müssen Sie im Team arbeiten. Ja? Da ist die Aufgabe so groß, dass Sie das alleine nicht mehr machen können. Und das ist wichtig. Das ist wirklich was Essentielles in der Informatik. Also, probieren Sie das. Und dann die Übungen. Wer hat von Ihnen denn mehr als 90% aller Übungspunkte eingesammelt? Sie rechnen jetzt, ne? Hat doch schon Feedback gegeben. Bitte? Okay. Erst eine. Wer hat da mehr als 90% der Punkte? Sehen Sie? Hat keiner. Wissen Sie noch nicht? Okay. Aber das ist ein Stückchen Normalität. Okay? Nicht erschrecken. Nicht die Flinte ins Korn werfen. Ist normal. Aber es ist erlaubt, gemeinsam die Aufgaben zu bearbeiten. Nur, Sie müssen sie einzeln abgeben. Und abschreiben hat noch nie zum Verstehen geführt. Dass das geht, wissen wir ja auch. Ich meine, so blöd sind wir nicht. Und dass das auch funktioniert und dass man sich da auch mal die Übungspunkte mit erhaschen kann, auch das alles nicht okay, aber ist natürlich bekannt. Aber davon verstehen Sie nichts. Denn normalerweise, die Übungen sind ja so angelegt, meistens gibt es ein, zwei einfache Aufgaben, die man fast direkt aus der Vorlesung so lösen kann. Und das andere sind schon eher Transferaufgaben, wo man drüber nachdenken muss. Und dieses gemeinsame Diskutieren über den Lösungsansatz, das bringt ihnen die Erkenntnisse. Das ist jetzt sehr von oben herab, ich weiß. Aber glauben Sie es mir. Und dafür brauchen Sie auch eine Gruppe. Sie müssen mit anderen Menschen sprechen. Und das ist ja auch schön. Denn hier merkt man, was man nicht verstanden hat. Hier merkt man es wirklich. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist bei Ihren Übungsaufgaben. Aber, ja, viel zu schwer und so weiter. Aber vielleicht waren Sie ja so angelegt, dass Sie untereinander diskutieren sollten. Man hat Ihnen das nur nicht so deutlich gesagt, wie ich Ihnen das jetzt rüberschiebe. Vielleicht war das ja keine Hausaufgabe wie in der Schule, sondern vielleicht war es ja eine Übungsaufgabe. Der Wunsch der Vorlesenden oder der Übungsmacher, dass sie miteinander kommunizieren, dass sie auch mal in der Woche bei ihm vor dem Büro stehen und sagen, ich habe überhaupt keine Idee. Komm, gib mir mal eine Idee. Wie komme ich daran? Und nicht 4 Stunden vor Abgabetermin. Dann werden Sie alle zickig. Je früher Sie hingehen, umso lieber sind die. So einfach ist das. Ist schon fast Psychologie, ne? Also, so wäre es gut. Hingehen, kommunizieren, auch zu zweit hingehen. Hier, wir haben keine Idee. Dann kriegen Sie Unterstützung. Und wenn Sie mal einer rausschmeißt, dann erzählen Sie mir das. Weil das soll nicht sein. Die sind dazu da, Ihnen zu helfen und die werden Ihnen helfen. Normalerweise sind Sie eher froh, dass Leute kommen und fragen. So. Jetzt komme ich zu etwas, da müssen und sollten Sie mir helfen. Wollen wir mal schauen, ob wir das zusammen hinkriegen. Ist ein Mini-Lernstil-Test. Wer hat denn schon mal was von Lernstilen gehört? Okay. Wo haben Sie das gehört? In der Schule? Okay. Nach Kolb? Oder haben Sie etwas über Lerntypen gehört? Bitte? Lerntypen. Oder Lernpersönlichkeiten? Alles theoretischer Quatsch. Machen wir jetzt nicht. Sondern wir machen eher mal was ganz Praktisches. Übrigens, die Idee dazu stammt nicht von mir, sondern stammt von der Claudia Bremer, die gerne heute hier gewesen wäre und die das gerne mit Ihnen gemacht hätte. Aber sie weilt im regnerischen Spanien. Gönnen wir ihr das. Den Aufenthalt da, nicht den Regen. Idee ist, wir gehen ganz praktisch ran. Wir gucken mal, wie so etwas funktionieren könnte. Und die erste Frage oder die Szene, die wir uns anschauen, ist, Sie haben sich einen neuen DVD-Rekorder gekauft oder einen Radiowecker oder ein neues Handy. Und das ist eins von diesen tollen Dingern, diesen Designteilen, deren Bedienung sich irgendwie nicht sofort offenbart. Weil es gibt keine richtigen Knöpfe, es gibt nur eine Fläche zum Bedienen. Und okay. So ein Designteil kennen Sie ja alle, haben Sie vielleicht sogar schon mal erworben. Okay. Es kommt bei Ihnen als Paket an. Was machen Sie?
Aufmachen.
Aufmachen, gute Idee. So, und da liegt oben drauf, so ist das ja manchmal beim Ausland gefertigten Waren, so ein roter Zettel mit schwarzer Schrift. Irgendwo steht drauf, Attention, please read this first. Und bitte? Attention, please read first, steht da. Ja, ich kann es lesen. Ich habe es jetzt nicht verstanden, Entschuldigung.
Es geht einfach grundsätzlich drauf, dass man einfach ignoriert. Ich habe den Zettel auch nicht.
Genau, das ist ja jetzt immer die Frage. So, und jetzt können wir ja mal schauen. Was machen Sie? Wer liest den Zettel zuerst? Es gibt keinen Falsch da. Ihre Frau liest es zuerst. Okay, also nochmal, zeigen Sie, es gibt ja kein Falsch. Aber alles ist erlaubt. Sie sagen, Sie lesen erst. Sie wissen. So, okay, das ist 50-50. Schon ein klares Indiz dafür, dass es nicht falsch sein kann. Und der andere, die andere Gruppe, die anderen 50% überfliegen oder lesen ihn. Roter Zettel. Okay. Nächster Schritt. Sie holen natürlich jetzt das Gerät heraus, so oder so, ob Sie es gelesen haben oder nicht. Jeder von Ihnen ist mit dabei und da fällt Ihnen ein schön gestaltetes Handbuch in die Hand. Also offensichtlich richtig schick, könnte von einer Fruchtfirma sein. Auf dem Deckblatt ist sowas zu sehen wie erste Schritte. Was machen Sie? Wer schaut denn da mal rein jetzt? Okay, sind nur noch zwei, ja. Ist aber repräsentativ, also Sie sind absolut im repräsentativen Durchschnitt. Und wer fängt an, Knöpfe zu drücken? Alle anderen. Okay, ja. So ist das Leben. So, und jetzt wieder alle, denn Sie sind ja alle gleich weit gekommen. Mit einem Mal, den Lesern dürfte das ja eigentlich nicht passieren, aber es passiert doch, ja. Sehen Sie so eine Meldung im Display ERR. Könnte Error heißen, ja. Okay, was machen Sie denn jetzt? Weiterdrücken? Gucken, dieses Error wieder wegzukriegen? Ja, was meinen Sie? Wer drückt weiter? Weiterdrücken. Wer guckt jetzt im Handbuch nach? Okay, geht es wieder so ein bisschen zurück. Also so Error irritiert uns schon mal. Ja, das ist wohl so. Und jetzt drücken Sie nochmal weiter und dann kommt so eine Meldung, Error int. Oder R int. Was machen Sie jetzt? Sie.
Ich gehe ins Netz rein, gebe die Artikelnummer ein und da sind sicherlich andere Leute, die auch dasselbe gehabt haben. Und schreibe ich rein, ich habe bei dem Gerät nach so und so vielen Knöpfen drücken auch die Fehlermeldung. Was habt ihr gemacht?
Okay, sehr gute Antwort. Machen sicherlich auch viele. Und dieses hübsch geschaltete Handbuch, das teure Handbuch, das ignorieren Sie. Wahrscheinlich ja.
So ein Ego-Ding.
Ja. Ja, ja. Ist ja in Ordnung. Hat irgendjemand noch eine andere?
Spätestens jetzt kommt man um das Handbuch nicht drumherum.
Meinen Sie?
Ja.
Ja, er macht es ja anders. Genau. Okay. Ja, so ein Designteil reizt schon, ne?
Ich spreche jetzt aus Erfahrung und ich möchte jetzt ganz stur einfach das Gerät ausmachen und nochmal anmachen.
Und mit der Handbuchmethode oder mit der.
Erstmal ohne Handbuch. Wenn es dann überhaupt nicht mehr klappt, dann kommt das Handbuch.
Okay. Okay. Und Sie? Sie würden ins Handbuch schauen. Ja, können wir das jetzt mal irgendwie versuchen zusammenzufassen? Wer macht's richtig jetzt?
Keiner. Hä?
Keiner. Keiner.
Es gibt kein richtig oder kein falsch.
Ja, es gibt kein richtig oder kein falsch. Genau.
Also mein Ansatz ging davon aus, dass ich mir eigentlich dessen bewusst bin, dass das Produkt, das ich gekauft bin, habe, das ein Massenprodukt ist und dass viele gemacht haben. Das heißt, also viele haben auch vielleicht dieselbe Erfahrung mit diesem,
ja,
gemacht und denselben Fehler.
Okay.
Und mir dann gucke, was haben die für Strategien gehabt, damit umzugehen. Und ja, wenn jetzt eine Strategie ist, in das Manual zu gucken, dann wird es dann vielleicht so sein.
Ja, genau. Und die anderen Menschen, die jetzt ins Handbuch gucken, was sind das aus Ihrer Sicht? Handbuchleser. Oder haben Sie vielleicht ein böseres Wort für die
vorsichtige
Menschen? Ja. Vollkommen klar, ja. Also ich möchte ja auch nicht so ein Ding sofort kaputt machen. Also wenn ich es gerade neu gekauft habe. Okay. Sie wollen sich also nicht nur erfreuen an dem schönen neuen Gerät, sondern Sie wollen beim Ausprobieren Lust erleben. Ja, prima. Also wenn ich jetzt hier reinschaue, da können wir an dieser Stelle, obwohl das Verhalten sehr unterschiedlich ist, einfach überhaupt nicht festhalten, der eine macht es richtig, der andere macht es falsch. Der eine ist dumm, der andere ist schlau, der eine ist schneller, der andere ist langsamer. Das kann so oder so ausgehen. Und das ist auch im Studium so. Auch das Lernen kann so oder so ausgehen. Ja? Es kann mal schnell gehen, es kann mal langsam gehen. Alles das ist vollkommen normal. Und es liegt nicht daran, dass Sie besser sind oder das besser können oder der bessere Lerntyp, hier steht übrigens noch Lerntypen drüber, sollte Lernstil drüber sein, da hatte ich heute noch mal gesprochen. Aber wir wollen uns nicht mit diesen akademischen Feinheiten auseinandersetzen. Das Wichtige ist, was müssten Sie daraus lernen? Wenn Sie sich das jetzt noch mal reflektieren, was hat das mit Informatik zu tun? Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Programmieren. Sie haben alle jetzt angefangen zu programmieren beim Schmidtsche Haus. Und da gibt es auch sehr unterschiedliche Vorgehensweisen. Der eine Typ geht her und möchte es durch und durch verstanden haben, bevor er das erste Kommando in den Interpreter tickt. Okay? Ist in diesem Beispiel der Handbuchleser. Richtig verstehen, gründlich Bescheid wissen, möglichst die Theorie vollkommen durchdrungen haben, dann anfangen. Dann gibt es aber auch den, der sofort die neue Software ausprobiert und erstmal irgendwas eintippt. Mal gucken, wie das Ding so reagiert. Das ist der Knöpfchendrücker. Auch in Ordnung. Führt ja auch in manchen Fällen zum Ergebnis. Ja? Und dann gibt es noch einen, ich hatte mir noch einen überlegt, ich weiß aber nicht mehr wen jetzt. Den Theoretiker, den Experimentierer und den Fragenden. Da gehören Sie zum Beispiel auch zu. Also mit dem ersten Fehler, dann sagen Sie, gehe ich in die Welt raus und frage andere Leute. Ja? Oder ich finde es irgendwo im Web. Eher so der Typ, ich kommuniziere mit anderen Leuten. Können Sie sich auch selbst beobachten. Der eine quält sich mit einer Straßenkarte ab, ja, und versucht den Weg zu finden. Der andere geht lieber zum Nächstbesten auf der Straße und fragt den. Wenn er Glück hat, weiß der auch den Weg. Ja, und sagt direkt dahin. Und der andere fährt mit seinem Auto so lange hin und her, bis er es gefunden hat. So unterschiedlich sind wir Menschen. Und diese Eigenarten setzen sich auch durch. Und es gibt nicht die beste Art, irgendwas zu lernen, sondern die Art, die am besten zu Ihnen passt. Und wie kann man das jetzt rausfinden? Also meine Antwort dazu ist, nicht mit einem psychologischen Test, also so aus der pädagogischen Psychologie oder so, kann auch funktionieren. Aber sie tun es ja. Nur tun sie sich selber einen Gefallen. Reflektieren Sie mal eine Viertelstunde am Ende der Woche. Nehmen Sie sich diese Viertelstunde, um mal über Ihr Lernverhalten nachzudenken. In den verschiedenen Fächern. Wie haben Sie es da versucht? Wie haben Sie versucht, an die Lösung zu kommen? Denken Sie da mal kurz drüber nach. Nicht jetzt, sondern am Ende der Woche. Und fragen, mache ich das in verschiedenen Veranstaltungen unterschiedlich? Vielleicht, weil mein Vorwissensstand unterschiedlich ist. Wir müssen sie ja in etwa alle auf das gleiche Niveau heben. Also das ist schon bekannt, dass das Vorwissen sehr unterschiedlich ist. Reagieren Sie dann selbst automatisch anders? Und noch eins, ganz wichtig. Sie können jetzt Lerntyp, Lernstil, Lernpersönlichkeit ins Internet eintippen und Sie werden neben einigen Heilsversprechen, so ich sage Ihnen, wie Sie in 24 Stunden, was weiß ich, und so weiter, alles können, das ignorieren Sie komplett. Sie dürfen sich darüber informieren, Lernstile nach Kolb, Lerntypen, da unterscheidet man in der Regel, die sind aber sehr umstritten, das war mal so sehr in den 70er Jahren, den auditiven Typ, den visuellen Typ und den Handlungstyp. Und dann hat man noch gesagt, den Kommunikationstyp dazu. Aber diese Einteilungen sind ziemlich umstritten. Ja? Aber dass wir unterschiedlich gelernt haben, Probleme, Herausforderungen zu lösen, das ist so. Ob diese Typisierungen jetzt richtig sind, ist eine ganz andere Frage. Für Sie ist es ganz wichtig, nicht sich wissenschaftlich zu erkunden jetzt und das einzuordnen, ja, in irgendeine Kategorie. Sind Sie der Redner oder die Zuhörerin? Was weiß ich, das sind die dann die Lernpersönlichkeiten. Da gibt es 8 Typen. Ist eigentlich uninteressant. Wichtig ist, dass Sie sich selber mal beobachten und dass Sie selber mal reflektieren und dann vielleicht nachschauen, was gäbe es denn noch für Möglichkeiten? Könnte ich mich anders verhalten? Denn in einer ganz, ganz großen, mit einer ganz, ganz großen Wahrscheinlichkeit machen Sie sowieso schon das Richtige. Weil Sie haben ja alle eine Lernkarriere hinter sich. Aber Sie müssen Ansatzpunkte haben, etwas zu verändern, wenn es so nicht funktioniert. Ja? Und es ist sowieso nun mal gutes akademisches Tun, auch über sich selbst nachzudenken, selbstkritisch zu sein. Mache ich das selber optimal? Dazu möchte ich Sie wirklich anregen, also wirklich auch pushen. Er googelt gerade Lernstile, ne? Und hört das nicht einmal. Gut, das war's da. Denn da irgendjemand Fragen noch zu? Also ich habe mir heute Morgen schon überlegt, habe auch nochmal mit der Claudia gesprochen, ich könnte Ihnen natürlich gerne diese ganzen Definitionen und die Handlungsvorschriften dazu abliefern. Kann ein pädagogischer Psychologe sicherlich noch besser als ich. Aber das hilft nicht weiter. Das, was Ihnen weiterhilft, ist, sich selbst zu beobachten. Wie mache ich das? Und dann zu sagen, wenn etwas nicht klappt, hey, vielleicht könnte ich da mal klein, stückchenweise umsteuern und das mal anders machen. Das wäre mein wirklicher Tipp. Damit sind wir eigentlich schon so in der guten Halbzeit. Wir haben schon 3 von 5 Punkten. Das war eigentlich eine gute Geschichte. Denn jetzt kommt eigentlich nur noch etwas, das gibt es so gar nicht. Nämlich Zeitmanagement. Man kann Projekte managen, die lassen sich managen. Man kann Produkte managen. Die lassen sich managen, können sich halt nicht wehren. Aber die Zeit lässt sich nicht managen. Jeder von Ihnen, genauso wie ich, hat 24 Stunden für den kompletten Tag. Und das, dann nehme ich noch die Nacht dazu, das hat noch nie funktioniert. Verrate ich Ihnen ja nichts Besonderes. Also Zeit lässt sich eigentlich nicht managen. Worum geht es? Es geht nur darum, auch wieder, Sie werden die Conclusio dann ja hören, sich selbst ein bisschen zu überwachen und ein bisschen dann steuernd eingreifen, wenn etwas schief geht. Oder wenn Sie das Gefühl haben, es könnte etwas schief gehen. Und auch das wollen wir jetzt mal uns noch ein bisschen anschauen. Es ist eine Erfahrung und ich meine, jeder von Ihnen wird dem zustimmen. In der Regel, wenn wir etwas zeitlich planen, planen wir zu optimistisch. Und obwohl ich wirklich beliebig viel Erfahrung in diesem Bereich habe, das offiziell gemacht habe auf Spreadsheets und so weiter und so weiter. Trotz alledem, ich erwische mich ständig wieder, erst Ende letzter Woche habe ich gesagt, naja, das ist so 2-3 Stunden Arbeit und ich habe fast 20 Stunden gebraucht dafür. Also ist etwas ganz Normales, dass wir zu optimistisch planen. Und der Wunsch ist immer Vater des Gedankens. Ja? Also wenn Sie planen für diese Übung, möchte ich jetzt oder brauche ich 4 Stunden, das ist ja eine einfache Aufgabe oder sind ja ein paar einfache Aufgaben, ja, dann ist der Wunsch der Vater des Gedankens, ganz klar. Sie wollen in 4 Stunden fertig sein. Aber es ist möglicherweise nicht realistisch. Und wie könnte man es ein bisschen systematisieren? Das klingt jetzt sehr akademisch, aber akademisch nicht, also sehr von oben herab. Ich sage Ihnen jetzt, wie man alles besser machen kann. Aber es sind wirklich Hinweise aus der Praxis. Und der Punkt ist, beginnen Sie mit einer einfachen Liste der Dinge, die Sie zu erledigen haben. Also, je nachdem, welche Fächer Sie sich vorgenommen haben, klar, die Übungen zu machen. Manche sind ja auch nur 14-tägig. Machen Sie sich diese Liste. Ja? Die ist wichtig, erstmal den Überblick zu haben. Und für die Erledigung dieser Hausaufgaben planen Sie sich da Zeiten ein. Ja? Genauso wie Sie sich Zeiten für die Vorlesungen eingeplant haben, genauso wie Sie sich Zeiten für Treffen in der Lerngruppe eingeplant haben, auch dafür kann man vorher mal sich überlegen, wie mache ich das mit der Zeit? Und nochmal, auch Sie haben nur 24 Stunden, respektive 8-9 Stunden zu Tagzeit. Okay, das ist genau der Punkt, den ich Ihnen gesagt habe. Und dann beobachten Sie mal in der nächsten Woche, wenn Sie so etwas gemacht haben, wie der Plan geklappt hat. Neben diesem Lernstil Viertelstunde, gönnen Sie sich diese Viertelstunde mal zurückzugucken. Und es wäre ein absolutes Wunder, würde die Realität mit Ihrem Plan übereinstimmen. Ist aber auch klar, weil wir bräuchten das Wort planen überhaupt nicht, wenn die Realität sich immer genauso abspielen würde, wie es vorher geplant war. Aber wir haben dieses Wort. Wir nehmen das auch ernst. Aber beobachten Sie sich, wie der Plan geklappt hat. Schreiben Sie sich gegebenenfalls auf, wo Sie länger gebraucht haben und wo war es kürzer. Also bei diesen Hausaufgaben. Gehen Sie nicht von dieser Rechnung aus, sondern gehen Sie von Ihrem Zeitbudget aus. Komme ich gleich nochmal zu. Ja? Diese Rechnung ist eine Rechnung für Leute, die Prüfungsordnungen schreiben. Ja? Ist jetzt keine Rechnung für Sie. Es gilt auch kein Bange machen. Und auch an diesem Punkt schon, geben Sie sich Belohnungen. Das heißt, hat irgendeine Aufgabe weniger gebraucht, dann nutzen Sie die Zeit, aktiv als Freizeit. Da komme ich nochmal drauf. Aber gehen Sie mit sich selbst anständig um. Das ist etwas, das ist jetzt nicht so ganz wichtig für Sie, aber später wichtig. Also im Programmieren 1 kommt das auch, da kriegen Sie größere Programmieraufgaben, wo Sie 14 Tage Bearbeitungszeit haben. Dann macht es schon mal Sinn, gleich darüber nachzudenken, das in Häppchen einzuteilen. Denn diese kleinen Teile sind einfacher zu planen und einfacher umzusetzen, als so einen großen Berg vor sich zu haben. Aber das wollen wir jetzt gar nicht so im Detail betrachten, weil das eigentlich Sie nicht direkt konfrontiert. Es könnte aber kommen, wenn Sie sich mal auf eine mündliche Prüfung vorbereiten müssen. Ja? Dann müssen Sie sich auch in Ihrer Planung für die Vorbereitung in Häppchen einteilen. Und das ist einfach dafür da, weil man sich dann besser mit der Aufgabe auseinandersetzen kann. Man kann Prioritäten setzen. Man kann sagen, was mache ich morgens, wenn ich frisch bin? Was mache ich eher nachmittags? Alles das kann man bewusst machen. Ist jetzt nicht so Ihr Hauptproblem, sehe ich auch so. Das mit dem Morgens ist etwas, das ist nicht bei allen so, dass sie morgens besser arbeiten. Das ist auch ein ganz klares Persönlichkeitsmerkmal. Und übrigens, es verändert sich auch im Leben. Also bei mir hat es sich ziemlich stark verändert. Ich bin heute ein Typ, der durchaus gerne morgens um 5 Uhr aufsteht und arbeitet, weil da ruft mich keiner an, da stört mich keiner. Die maximale Störung sind die Vögel, die draußen ein bisschen zwitschern, im Sommer ein bisschen lästig, aber sonst gut. Und dann kriege ich morgens in 4 Stunden bis 9 Uhr was weggeschafft. Das war, als ich aber in Ihrem Alter war, überhaupt nicht so. Da habe ich persönlich auch lieber abends gearbeitet. Ich kann gar nicht sagen, warum, aber es hat sich geändert bei mir komplett. Also auf Ihren Biorhythmus müssen Sie schon Rücksicht nehmen. Und da gibt es auch nicht, dass die Nachteulen die Spinner sind oder dass alle Informatiker Nachteulen sind. Das beobachten Sie das und passen Sie sich an. Nur wichtig ist, dass Sie in diesen Zeiten ungestört arbeiten können. Und ist doch wirklich vollkommen egal, ob ich morgens um 5 aufstehe oder wenn ich Druck habe auch um 4 oder Sie abends um 11 Uhr anfangen, Hauptsache es ist Ruhe. Ja? Und Sie sind ungestört. Und die unwichtigen Aufgaben, die jeder von uns zu erledigen hat, sei es einkaufen, ja, sei es E-Mail checken, Wohnung putzen, das schieben Sie aus diesen kreativen Zeiten raus. Nicht dann einplanen und nicht, halt jetzt muss ich noch putzen oder so. Also nicht zu diesen Zeiten, denn das sind die Zeiten, wo Sie am besten lernen können. Okay, Aufgaben bündeln ist wichtig, auch das ist wichtig. So, aber es geht um Ihre Netto-Lernzeit. So, und jetzt haben Sie diese 4, 5 Fächer. Und Sie können ja jetzt hergehen und mal wirklich nachgucken, am besten in Form eines Wochenplans. Tragen Sie alle Veranstaltungen ein, Tragen Sie die Fahrzeiten, die Sie brauchen, um dahin zu kommen, ein. Die stehen Ihnen nicht zur Verfügung. Tragen Sie irgendwie verbindliche Hobbytermine ein, Trainings, Spiele, was immer Sie machen. Ja? Auch das braucht Zeit. Und dann bleibt ein Rest über. Okay? Und das und nur das ist die Zeit, die Ihnen dann real fürs Vor- und Nachbereiten zur Verfügung steht und für das Lösen der Übungsaufgaben. Dass Sie natürlich auch noch Freizeit da einplanen sollten. Zeit mit Ihren Freunden, mit Ihrer Freundin, was auch immer. Ist natürlich ganz, ganz wichtig. Versuchen Sie es mal. Rechnen Sie mal wirklich Ihre Netto-Lernzeit aus. Das, was netto überhaupt zur Verfügung steht. Das kann ja auch ein Job sein, der Sie behindert. Ich meine, wir sind auch nicht blind. Natürlich wissen wir, dass viele Studierende arbeiten müssen nebenher. Und dass sie damit auch feste Zeiten haben. Machen Sie sich bitte, also wirklich, diesen Nicht-Spaß, also diesen Spaß, ja, und schreiben Sie sich mal auf, wann Sie wirklich für die Uni arbeiten können. Und nur das ist Ihre Zeit, die Ihnen zur Verfügung steht. Und dann verteilen Sie diese Lernzeit auf die Fächer. Das kann unter Umständen dazu führen, dass Sie einfach rausstreichen für dieses Semester und nicht versuchen. Und niemand reißt Ihnen dafür den Kopf ab. Niemand. Es ist egal, Ihre Entscheidung. Aber nicht nur Ihre Entscheidung, das wäre ja einfach, es ist Ihre Verantwortung. Okay? Das sollten Sie schon machen. Und noch ein Tipp. Planen Sie diese Sachen wochenweise, nicht tagesweise. Ja? Weil die Woche ist der Rhythmus, in dem alles abverlangt wird hier in der Uni. Und darum macht es auch Sinn, das wochenweise zu planen. Auch halten Sie sich an Ihrem Plan, versuchen Sie es erstmal und hören Sie auf mit dem Lösen der Aufgaben. Betrachten Sie jedes Hausübungsblatt ein klein bisschen wie eine Klausur. Da können Sie auch nicht sagen, naja, wenn der Abgabezeitpunkt ist, dann nehme ich halt noch das Wochenende dazu. Geht nicht. Und wenn Sie ordentlich geplant haben, müssten Sie auch ungefähr fertig sein. Und diese Übungsaufgaben, die letzten 10% rauszuquetschen, sind 80% der Zeit. Erst recht beim Programmieren, die man im Ganzen braucht. Ist leider so. Also machen Sie das so. Dann gibt es noch das Unvorhergesehene, kann alles Mögliche sein. Haben Sie, aber wenn Sie so einen Plan haben, können Sie auch das Unvorhergesehene einplanen und sagen, okay, dann mache ich das eben nicht, weil da habe ich schon genug Übungspunkte, zum Beispiel in Hardware 2 kommt es ja nur darauf an, eine 4 zu haben, also mindestens bestanden zu haben, die Note ist ja vollkommen unwichtig, sowas kann man ja einkalkulieren dann. Aber machen Sie nicht den Plan, den Fehler zu versuchen, in den letzten 6 Wochen dann die Übungspunkte in Hardware 2 gerade noch zu kriegen. Das wird Ihnen vermutlich nicht gelingen. Also, man kann schon viel mit Planung machen. Also, die Lernzeit tageweise planen. Wie viel Zeit ist an den Tagen noch drin? Also, Mittwoch sind Sie komplett zugeballert. Das sehe ich aus Ihrem Stundenplan. Ja? Und wenn Sie morgens den Schmidt-Schaus gehabt haben, mittags drin, vielleicht noch irgendwie eine andere Veranstaltung, nachmittags den Bringschulte, dann glauben Sie doch nicht, dass Sie abends noch gerade 2 Übungsaufgaben lösen. Ja, ne? Das geht nicht. Und das können nicht nur Sie nicht, das kann niemand. Und zumindest nicht auf Dauer. Und Sie müssen ja diese Periode jetzt mal 13 Wochen durchstehen. Also, die Lernzeit tageweise planen und die Ziele wochenweise. Und wenn Sie längere Sachen haben, sagt Ihnen ja auch jeder, gönnen Sie sich die Pause. Das heißt, machen Sie wirklich eine Pause. Und dazu gibt es jetzt gerade in diesem Kontext hier, es gab hier bei uns auch schon Workload-Untersuchungen, gibt es wirklich interessante Untersuchungen. Und die zeigen eigentlich ein Ergebnis. Der subjektive Workload, das, was man gefühlt hat, wie groß der Zeitaufwand war, wenn ich es nicht genau notiert habe, ist immer größer als der reale, der tatsächlich stattgefunden hat. Und das ist eigentlich erschreckend, ja, weil wir sind ja alle intelligente Wesen. Also, und wir werden ja wohl eine Woche lang zurückblicken können, was habe ich denn da eigentlich gemacht. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Und das Problem ist, dass sie ihre Pausen nicht aktiv erleben. Auch weil sie sie nicht eingeplant haben, sondern weil sie diese Pausen mit einem schlechten Gewissen durchleben, einfach durchgehen. Das habe ich noch nicht gemacht, das habe ich noch nicht gemacht und so weiter. Und das ist falsch. Seien Sie doch nett zu sich selbst. Sie sind ja auch nett zu anderen. Warum sind Sie nicht auch nett zu sich selbst? Also, gönnen Sie sich diese Pausen. Das ist wirklich wohl investiert. Denn wenn Sie sich die Pause nicht gönnen, sondern vom einen zum nächsten hetzen, findet diese notwendige Erholung nicht statt. Es ist so. Es geht mir auch so. Es geht vermutlich allen so. Und diese Ergebnisse sind, also zum Beispiel die letzte Studie, die ich kenne, ist vom Schulmeister. Ein Schulmeister in Hamburg ist ein emeritierter Kollege da, aber der noch sehr aktiv ist. Ist einer der Päpste auch im Bereich E-Learning. Also sehr, sehr genau untersucht. Es ist einfach so. Die subjektive Einschätzung, die so am Ende einer längeren Periode, so eine Woche passiert, wie viel habe ich jetzt fürs Studium gemacht, ist viel, viel höher als das, was real ist. Und er vermutet, und ich vermute auch, er hat recht, dass es eben aufgrund dieser nicht positiv erlebten Pausen stattfindet, sondern dass man sich selber Feuer unterm Hintern macht, dass man sich selbst die Welt zur Hölle macht. Und das wollen Sie nicht, das will ich nicht, das wollen wir alle nicht. Pausen einplanen, Pausen bewusst nehmen und sich wirklich auch belohnen. Sich wirklich, seien Sie nett zu sich selbst. Gönnen Sie sich was. Sagen Sie nicht, studieren ist nur harte Arbeit. Da gibt es natürlich auch irgendwie so einen neumodischen Kram da, Work-Life-Balance und so weiter. Ich sage ganz einfach, seien Sie nett zu sich selbst. Nehmen Sie sich selbst ernst. Und noch eins. Also ich bin wirklich auch ein vielbeschäftigter Mann. Aber was bei den anderen nie gut ankommt, ist, wenn sie klagen über Zeitnot und so weiter. Das mögen andere Leute nicht. Also lassen Sie es. Überlegen Sie sich lieber, warum Sie in diese Situation gekommen sind. Dann wäre es eine gute Investition. Man kann nicht immer jeden Stress vermeiden. Auch nicht im Studium. Es kann mal sein, dass Sie in einer Woche so schwere Übungsaufgaben kriegen, dass Sie nicht durchkommen können. Das ist keine Gemeinheit der Übungsleiter. Ja? Aber es wird mal schwerer, mal leichter. Hängt ja auch von Ihnen ab, ob es leicht oder schwer ist, von Ihren Vorkenntnissen. Ja? Es geht. Versuchen Sie es. Aber denken Sie an die Pausen. Belohnen Sie sich selbst. Und wenn Sie die Lernzeiten haben, dann noch ein vielleicht blöde erscheinende Tipp. Aber es ist keine dumme Idee, dann das Handy abzuschalten und auch das E-Mail-System abzuschalten. Sie müssen nicht immer erreichbar sein. Und ich sage immer, das Handy ist dazu da, dass ich andere Leute erreichen kann. Nicht, dass Sie mich erreichen können. Dazu gebe ich Ihnen zu anderen Zeitpunkten Gelegenheit. Richtig konzentriert arbeiten können Sie nicht, wenn dauernd das Handy bimmelt oder wenn möglicherweise noch ein ICQ nebenher läuft oder was weiß ich auch alles. Es geht nicht. Hat noch nie funktioniert und wird auch in Zukunft nicht funktionieren. Also dieses konzentrierte Arbeiten, gerade in der Theorie, gerade bei dem Kram, den der Ulrich Meier macht, das geht nur, wenn Sie sich auch darauf einlassen. Hundertprozentig. Und schalten Sie diese Störenfriede ab. Und was meinen Sie, wie sehr Sie sich freuen, wenn Sie später wieder an Ihr Handy können? Okay. Also nehmen Sie einen Wochenplan, Stundenplan meine ich. Kennen Sie ja alle aus der Schule. Können Sie sich auch 1000 aus dem Netz abdrucken. Das waren meine großväterlichen Ermahnungen. Aber ich habe es jetzt nicht als Ermahnungen gemeint, sondern ich habe es nur gemeint als Hinweise, wie Sie sich Ihr Leben angenehm machen können, Ihr studentisches Leben. Und wenn Sie dann immer noch Zeit haben, könnte ja sein, und unbedingt an diese 3 Credits ran wollen, dann googeln Sie Open Course Frankfurt. Dann kommen Sie hier auf die Blogseite. Da können Sie gerne dran teilnehmen. Wir haben mehr als 500 Teilnehmer aus Deutschland, Österreich, Schweiz. Also ist alles dabei. Und Sie sind auch herzlich willkommen, wenn Sie sich darüber interessieren, wie die Zukunft des Lernens aussehen könnte. Da hören Sie dann auch übers Internet auch mittwochs, darum haben Sie noch nichts verpasst, mittwochs ab 17 Uhr sind immer die Online-Übertragungen. Es ist ja nur ein Online-Geschäft, können Sie immer von zu Hause machen. Es wird aber auch alles aufgezeichnet, das heißt, Sie haben überhaupt kein Problem, wenn Sie mal was verpasst haben. Und Sie können sich aktiv beteiligen und können dann, wenn Sie etwas gemacht haben, da wird es immer wieder Aufrufe geben, auch zu mir kommen und dann ein Fachgespräch zum Abschluss machen und auch wieder Ihre Credit Points dafür kriegen, also wenn Sie da aktiv mitmachen. Sonst schauen Sie sich einfach mal so an, sprechen wirklich große, bedeutende Leute, zumindest Leute aus Deutschland, Schulmeister spricht aus Hamburg, Keres aus Duisburg-Essen. Das sind alles Namen, die müssen Ihnen jetzt überhaupt nichts sagen, aber Sie werden die Leute kennenlernen und das ist vielleicht auch mal ganz nett. Weil sonst lernt man die typischerweise erst dann kennen, wenn man studiert hat und wenn man dann irgendwann mal auf eine Konferenz kommt. Und die Leute haben was zu diesem Thema zu sagen. Okay. Schon Schluss? Ist das schön? Sie freuen sich gar nicht. Ich wollte auch ein bisschen fertig werden, weil Sie können jetzt diese Viertelstunde als Geschenk in Ihre Zeitbilanz aufnehmen. Machen Sie jetzt was Schönes mit sich. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und weitererzählen. Die nächste Vorlesung ist am 17.05. Thema etwas Geschichte zur Informatik. Und nicht vergessen die Kleingruppenmentoren nächste Woche. Vielen, vielen Dank. Zeit für Fragen müssen immer noch sein. Ich wünsche Ihnen noch einen tollen Tag. Nutzen Sie das schöne Wetter. Tschüss.